Horst Gungel liest aus seiner Jesus-Trilogie, aus dem Band 1, Jesus, die erste Indienreise, das Kapitel 12, in Gandhara. Nach zwei Tagen zog die Karawane weiter nach Purushapura, das sie ohne Zwischenfälle 5 Tage später erreichte. Purushapura war damals noch eine junge Stadt, gegründet von den Königen von Gandhara. Sie war von Anfang an durch ihre Lage am Khyber-Pass eine wichtige Handelsstadt und Indiens Tor zum Westen, also zur griechisch-römischen Welt. Wie es Jesus mit Agathokles besprochen hatten, würden sich hier ihre Wege trennen. Da die Karawane jetzt nicht mehr durch abgelegenes, bergiges Land ziehen würde, benötigte sie nur noch einen Gehilfen. Das war Ptolemäus, der sich seit Seleukeia Pierera, dem Hafen am Mittelmeer, diese Arbeit mit Jesus geteilt hatte. Auch die angeheuerten 5 zusätzlichen Wachmänner suchten sich jetzt eine andere Anstellung. Bei ihrer Weiterreise würde Agathokles' Karawane also nur noch aus ihm, seinem Sohn Demetrios, dem Gehilfen Ptolemäus, dem Wachmann Straton sowie aus dem Kaufmann Alexander und seinem Leibwächer Aeschylus bestehen und natürlich aus den Tieren. Jesus war etwas wehmütig darüber, so viele Gefährten, mit denen er ein Abenteuer von 10 Monaten Dauer teilte, zu verlieren. Die 3 Tage, an denen die Karawane in Purushapura blieb, verbrachte er mit seinen alten Gefährten und verrichtete mit besonderem Eifer seine üblichen Arbeiten. Am Morgen des 4. Tages reiste die Karawane weiter. Jesus begleitete sie noch bis zum Stadttor, dann trennten sich ihre Wege. Für Jesus begann jetzt ein neuer Lebensabschnitt, einer, in dem er zunächst völlig auf sich gestellt war. Er hatte sich in den vergangenen Tagen auf dem Markt schon nach einem Kloster erkundigt, in dem der Dharma des Buddha gelehrt und praktiziert wurde. Es stellte sich heraus, dass es 2 Klöster bei Purushapura gab, die sich beide auf den Buddha beriefen, aber irgendwie unterschiedlich waren. Eines sah sich in einer Tradition namens Sarvastivada verpflichtet, ein anderes der Theravada-Tradition. Von Sarvastivada hatte Jesus noch nie gehört. Theravada kannte er aus Baktra. Diese Tradition hatte das dortige Kloster angehört. Auch die Therapeuten gehörten wohl dem Namen nach zum Theravada. Das schien Jesus also das Original zu sein. Dann fragte er einen Mönch, den er auf der Straße traf, der gut Griechisch sprach, was denn der Unterschied sei. Nun, es ist recht einfach. Theravada bedeutet Lehre der Alten, was heißt, dass wir Theravadins uns auf das berufen, was die Alten, also die ersten Mönche zur Zeit des Buddha, von ihm gehört haben. Wir bleiben also gewissermaßen dem Original treu, der ursprünglichen Lehre des Buddha. Die Sarvastivadins haben dann aber Elemente hinzugefügt und Dinge so interpretiert, die sich beim Erwachten gar nicht finden. Ihr Name ist von Sarvam Asti abgeleitet, was alles ist bedeutet. Dadurch wird behauptet, dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in diesem Moment gleichzeitig existieren. Also mir erscheint das äußerst merkwürdig. Diese Aussage des Mönchs konnte Jesus nur zustimmen, obwohl ihm natürlich auch klar war, dass man keine ausgewogene Antwort erwarten konnte, wenn man einen Anhänger einer Glaubensrichtung über die andere befragte. Dann fragte der Mönch weiter, Junger Herr, eure Aussprache und Ausdrucksweise ist etwas ungewöhnlich. Ich nehme an, ihr kommt aus einer fernen Gegend. Und Jesus antwortete ihm, ja, Ehrwürdiger, ihr habt recht, was die Sache, was die Wahrheit angeht. Und zu eurer Frage, ich komme aus Palästina, einem Land im Römischen Reich. Ich bin vorgestern hier mit einer Karawane angekommen, um die Lehre des Erhabenen zu studieren und Meditation zu erlernen. Ist das in eurem Kloster möglich? Aber sicher, sagte dieser, wenn du willst, kannst du gleich mitkommen. Jesus war hoch erfreut über das Angebot, wies aber darauf hin, dass er noch für die Karawane arbeite, bis in etwa 2 Tagen. Dann käme er gern zum Kloster. Gut, sag dort, dass du mit mir gesprochen hast. Mein Name ist Zuccapata. Inzwischen aber, nachdem die Karawane aufgebrochen war, ging Jesus auf direktem Weg zum Theravada-Kloster, das etwa 2 Kilometer außerhalb der Stadt lag. Auf dem Weg dorthin sah er Mönche am Wegesrand sitzen, die aus einer Schale eine Mahlzeit einnahmen. Jesus erinnerte sich, dass die Mönche keiner Erwerbsarbeit nachgingen und ihr Essen zu erbetteln pflegten. Kein Wunder, dass sie jetzt zur Mittagsstunde eine Mahlzeit einnehmen. Jesus grüßte einen jeden, den er sah. Am Eingang des Klosters, das aus einem Hauptgebäude und etwa 40 Hütten bestand, zwischen den Gebäuden befand sich eine Gartenlandschaft mit Obstbäumen, dort am Eingang saß ein Mönch. »Wohin des Weges, junger Mann?« fragte dieser. »Guten Tag, Ehrwürdiger, mein Name ist Jesus, ich komme aus Palästina, das liegt im Römischen Reich.« Ich habe mich mit dem ehrwürdigen Zuccapata unterhalten. Er sagt, ich soll hierher kommen, wenn ich den Dhamma studieren und Meditation lernen möchte. Fein, entgegnete der Mönch. Ich bringe dich zu Maitreya Bandhu, der kann dir bestimmt weiterhelfen. Maitreya Bandhu entpuppte sich als ein Mann mittleren Alters mit strengem Blick, der Jesus über seine religiöse Herkunft, seine Motivation und Pläne befragte. Schließlich sagte er, »Das klingt durchaus alles sehr ernsthaft, was du sagst. Ich bin bereit, dich als vorläufigen Novizen aufzunehmen. Aber es gibt einige Bedingungen. Du hast eine 3-monatige Bewährungszeit. Danach entscheidet sich, ob du als regulärer Novize bei uns bleiben kannst.« Bei Zuwiderhandlungen gegen unsere Regeln kannst du auch vorher entlassen werden. Und das sind jetzt die wichtigsten Regeln. Erstens, du hast dich gemäß unseren Vorschriften zu kleiden. Zweitens, du darfst keine Mahlzeit nach der Mittagsstunde einnehmen. Drittens, du darfst keine Frauen oder Mädchen ansprechen. Viertens, wenn du aber von ihnen etwas gefragt wirst, antwortest du, ohne ihn ins Gesicht zu sehen. Als nächstes, du darfst keiner Frau ins Gesicht sehen oder sie mit lustvollen Blicken ansehen. Du hast dich gemäß unseren ethischen Regeln zu verhalten, über die Einzelheiten wirst du noch unterrichtet. Du hast alle Anweisungen von Mönchen des Theravada-Ordens Folge zu leisten. Sollst du gegen eine dieser Regeln verstoßen haben oder deine Zeit als vorläufiger Novize beenden wollen, meldest du dich bei mir. Akzeptierst du diese Bedingungen? Ja, sagte Jesus. Allerdings nicht freudigen Herzens, denn das klang nach einer strengen Disziplin, der er sich zu unterworfen hatte. Er dachte etwas wehmütig an seine Aufnahme bei den Essenern zurück. Maitreya Bandhu brachte ihn dann in ein anderes Zimmer des Hauptgebäudes, in dem eine Kleiderkammer war, und übergab ihn Jinavacha. Kaum dass Maitreya Bandhu den Raum verlassen hatte, lächelte Jinavacha Jesus an. Na, hat dich der alte Griesgram gehörig abgeschreckt? Keine Angst, so streng sind hier nur manche Mönche. Allerdings die Regeln, die er dir gesagt hat, die gelten wirklich. Und da gibt's kein Pardon. Und jetzt will ich dich erstmal hässlich machen, sagte er und holte sein Rasierzeug. Jesus bekam den Kopf geschoren und auch das noch spärliche Barthaar. Alsdann bekam er eine dreiteilige Robe und eine ausführliche Anweisung, wie er diese zu tragen und in Ordnung zu halten habe. Anschließend eine einfache und nicht allzu große Bettelschale. Nunmehr brachte Cinavacha ihn in eine der Hütten, die nur einen Raum hatten. Dieser war etwa 3,5 Meter breit und 4 Meter lang. Rechts und links lagen jeweils 2 Schlafmatten hintereinander. Es handelte sich also um eine Unterkunft für 4 Personen. Dies ist dein Lager. Cinavacha zeigt auf eine der Matten. Heute Nachmittag hast du frei. Schau dich vielleicht etwas im Kloster um. Ach ja, und siehst du dort hinten diese Hecke? Dahinter sind die Latrinen. Am Abend ertönt die Glocke, dann gehst du in den Versammlungsraum. Also schaute er sich im Kloster um, nachdem er die äußere Robe, die als Decke dient, auf seine Schlafmatte gelegt hatte. Denn er sah, dass auch auf den anderen 3 Matten solche lagen. In der Gartenanlage gingen mehrere Mönche auf eine äußerst merkwürdige Art spazieren. Sie bewegten sich extrem langsam und schauten dabei vor sich auf den Boden. In einem anderen Teil des Gartens saßen kleine Gruppen von Mönchen zusammen, jeweils 3 bis 6 Männer, und unterhielten sich. Einzelne Mönche saßen auf der Wiese und meditierten. Es gab auch einen großen Versammlungsraum, der schätzungsweise 200 Menschen fassen konnte. Hier gab es Matten und Sitzkissen, die mit Stroh oder Getreide gefüllt waren. An den Wänden hingen Bilder, deren Sinn sich Jesus nicht erschloss. Er ging in seine Hütte und legte sich auf die Matte, um die neuen Eindrücke auf sich wirken zu lassen. Irgendwann muss er eingeschlafen sein, denn eine Glocke weckte ihn. Jesus stand auf und ging in die Versammlungshalle. Er nahm sich ein Kissen und setzte sich auf den Boden, wie es die anderen auch taten. Sukapada nahm neben ihm Platz. »Schön, dich hier zu sehen. Ich habe schon nach dir Ausschau gehalten. Weißt du, hier werden immer Vorträge gehalten, die wir dann in kleinen Gruppengesprächen vertiefen. Dieser Austausch ist wichtig, sonst wird das, was wir in den Vorträgen gehört haben, nur aus dem eigenen Sichtwinkel betrachtet. Das führt dann leicht dazu, unsere eigenen Vorurteile und irrige Vorstellungen zu verfestigen. Deshalb ist es wichtig, das Gehörte mit Freunden zu besprechen. Diese Gesprächsgruppen bestehen aus 3 bis 8 Mönchen und Novizen. In unserer regelmäßigen Gesprächsgruppe sind wir derzeit nur 3 Personen, alles ordinierte Mönche. Wenn du möchtest, kannst du dich dieser Gruppe anschließen. Jesus war erfreut über die Einladung. Das ist prima. Ich hatte schon etwas einsam und orientierungslos mich gefühlt nach dem Gespräch mit Maitreya Bandhu. Sukapada lächelte. Das kann ich verstehen, das ist aber Maitreya Bandhus Absicht, denn manche junge Männer kommen hierher, um einfach von zu Hause wegzukommen. Daher muss von Anfang an klar sein, dass das, was wir hier machen, kein Faulenzen ist, sondern Arbeit. Zugegebenermaßen eine andere Arbeit als bei den Weltlingen da draußen. Wir arbeiten hier an unserem Geist, auf das es sich entwickeln kann. Weg von Gier, Hass und Verblendung, weg vom Ego, bis hin zur Vollkommenheit, zu Großmut, Liebe und Erkenntnis der Dinge, wie sie wirklich sind, bis hin zum endgültigen Erwachen. Jesus fragt ihn, wenn wir erwachen, sind wir dann auch ein Buddha? Das ist doch der Ausdruck für Erwachte. Sukapada schüttelte den Kopf. Vom Wort her hast du recht. Aber als Buddha wird nur einer bezeichnet, der die höchste Wahrheit, den Dharma, selbst entdeckt hat. Nicht einer, der nach Anleitung allmählich dahin geführt wird. Das aber ist unser großes Ziel, die Wirklichkeit wirklichkeitsgemäß zu sehen wie der Buddha. Wer das erreicht hat, den nennt man einen Arahant, einen Heiligen. Arahant sind sehr selten. Meist muss man viele Leben lang eifrig praktizieren, um dorthin zu gelangen. Daher bemühen wir uns in diesem Leben, an einen Punkt zu kommen, den man als Stromeintritt bezeichnet. Wer ein Stromeingetretener ist, kann nicht mehr zurückfallen ins Leben als Wäldling. Der wird binnen spätestens 7 Leben zum Arahant werden. Ach, sagte Jesus, bist du ein Stromeingetretener? Sukapada lächelte, darüber sprechen wir nicht. Niemand bezeichnet sich normalerweise selbst als Stromeingetretener. Das würde Mönche doch dazu verleiten, sich höher einzuschätzen, als sie sind. Aber wenn ein sehr hochentwickelter Mönch jemanden als Stromeingetretenen bezeichnet, dann kann man davon ausgehen, dass er einer ist. Jesus dachte nach. Du sprichst von sehr hochentwickelten Mönchen. Gibt es denn noch Stufen zwischen dem Stromeingetretenen und dem Arahant? Sukapada nickte. Ja, Jesus, die gibt es. Ich habe dir gesagt, ein Stromeingetretener muss höchstens noch 7-mal wiedergeboren werden. Die nächste Erreichungsstufe ist der Einmalwiederkehrer. Wie das Wort schon sagt, wird dieser nur noch einmal wiedergeboren. Dann gibt es noch einen Niewiederkehrer. Das ist jemand, der zwar noch kein Arahant ist, der aber gar nicht mehr in dieser Welt wiedergeboren wird, sondern in einer himmlischen Sphäre verweilt, bis er schließlich das vollkommene Erwachen erreicht. In diesem Moment ertönten 3 Glockenschläge. Alle Mönchen und Novizen verstummten und standen auf. Jesus tat es ihnen gleich. Dann rezitierten alle die dreifache Zufluchtsformel. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddham Saranam Gacchami. Dhammam Saranam Gacchami. Sangham Saranam Gacchami. Das heißt übrigens, Ehre sei ihm, dem Erhabenen, dem Verehrungswürdigen, dem vollkommen Erwachten. Und anschließend, zum Buddha nehme ich meine Zuflucht, zum Dharma nehme ich meine Zuflucht und zum Sangha nehme ich meine Zuflucht. Nach dieser Rezitation gab es eine etwa halbstündige Meditation, bei der Jesus nicht genau wusste, was er tun sollte. Stattdessen ließ er einfach die Ereignisse des Tages an sich vorbeiziehen. Es gab so viele neue Eindrücke. Ihm war klar, dass nach der abenteuerlichen Wanderung, einer Zeit mit vielen neuen Eindrücken, nunmehr eine der Stille und Einkehr folgen würde. Das war eine große Umstellung. Aber schließlich war es das, was er gesucht hatte, sich selbst weiterzuentwickeln. Aber es war nicht das Einzige, was er hier suchte. Es gab noch etwas. Er wollte die bestmögliche Lehre finden und sie nach Palästina bringen. Er wollte die alte jüdische Religion reformieren. Weg von den bronzezeitlichen Gewaltvorstellungen hin zu einer Religion des Friedens. Nach dieser Meditationszeit hielt Singamati, der Abt des Klosters, ein Vortrag über einen Aspekt der rechten Rede. Man sollte harmoniefördernd sprechen. Singamadi erläuterte das am Beispiel der Gesprächsgruppen. Hier könnte es immer einmal zu unterschiedlichen Ansichten kommen. Es ging aber nicht darum, Recht zu behalten. Vielmehr sei es wichtig, die Sichtweise des anderen zu verstehen und dadurch die eigene weiterzuentwickeln. Aspekte, die man vorher nicht gesehen hatte, einzubauen und den anderen zu helfen, ebenso zu verfahren. Damit jedoch nicht genug. Wenn man in der Gesprächsrunde über andere Personen, die dieser Runde nicht angehörten, spreche, dann sei es auch wichtig, deren Sichtweise zu erkennen und verstehen zu lernen. Wenn also ein Gruppenmitglied über einen Dritten, den man auch kenne, abfällig spreche, so solle man diese Position keineswegs bestätigen und damit das Urteil des Gesprächspartners über den Abwesenden vertiefen. Vielmehr sollte man dem Gesprächspartner helfen, die Position und die Motive des Nichtanwesenden zu verstehen. Nur so könnten Negativität und Ablehnung überwunden werden. Nur das sei harmoniefördernd. Sigamatis Vortrag dauerte eine gute halbe Stunde. Dann ging es in die Gesprächsgruppen. Jesus folgte Sugapada in seine Gruppe. Es stellte sich heraus, dass sich diese Arbeitsgruppe Bambusgruppe nannte, weil sie sich in der Nähe der Bambushütte traf. Das war die Hütte, in der Jesus und ein weiteres Mitglied, Vajragupta, wohnten. Außerdem gehörte noch Dayavandana der Gruppe an. Man stellte sich einander vor. Natürlich war das Interesse an Jesus, der aus einer ganz anderen Weltgegend kam, besonders groß, sodass er etwas aus Judäa und über das Judentum und auch über die Essener berichtete. Nach dieser Vorstellungsrunde ließ sich Jesus erklären, was er in der Meditation tun solle. Man empfahl ihm die Atemachtsamkeit. Er solle einfach den Atem beim Ein- und Ausatmen betrachten. Er bekam Methoden des Zählens beim Atem erläutert und an welcher Stelle seines Körpers er den Atem betrachten konnte. Vor allem Sugapada war es wichtig, dass man im letzten Teil der Meditation, wenn die Konzentration schon sehr verfeinert war, dem Atem nur an der Nasenspitze betrachten solle, der Stelle, wo beim Einatmen das Einatmen zum eigenen Atem wird und der Atem beim Ausatmen wieder zur Luft wird. Vajragupta erläuterte noch, welche Meditationshindernisse es gebe und wie er damit umgehen sollte. Inzwischen war es schon später Abend, aber der Mond spendete ihnen genügend Licht. Irgendwann, während sie zusammensaßen, hatten Jesus und Vajragupta ihre äußeren Roben, die tagsüber auf ihrer Schlafmatte lagen, geholt und sich übergezogen. Die Abende im November waren doch etwas frisch. Danach begaben sich alle in ihre Hütten. Jetzt lernte Jesus auch die beiden anderen Bewohner kennen. Maitrekaya und Janadhara. Maitrekaya war ein noch junger Mönch in den 20ern, während Janadhara zu den Ältesten im Kloster gehörte. Er war etwa 80 Jahre alt und schnarchte, wie Jesus, der an diesem Abend noch lange nicht einschlafen konnte, feststellte. Dass er nicht einschlafen konnte, lag allerdings weniger am Schnarchen, denn Jesus war es inzwischen gewohnt, im Freien zu schlafen, wo allerlei Geräusche zu hören waren. Auch das Schnarchen der Kameraden aus seiner Karawane. Vielmehr gingen ihm jetzt neue Eindrücke im Kopf herum. Sein Leben schien ihm bislang in drei Abschnitte aufgeteilt. Die Kindheit in Nazareth, die Zeit bei den Essenern und die Wanderzeit. An diesem Tag hatte sein vierter Lebensabschnitt begonnen. Wie lange würde er wohl bleiben? Würde er Erfolg mit seiner Suche haben und danach zurückkehren? Oder würde er von hier nach Bharat Ganarajiya weiterziehen? Dann fiel ihm noch was auf. Er hatte Hunger. Er hatte den ganzen Tag nichts zu essen bekommen. Er war erst gegen Mittag eingetroffen, da hatten die Mönche bereits ihre Almosenspeise verzehrt. Hier im Kloster schien es keine Küche oder Vorräte zu geben. Er war tatsächlich darauf angewiesen, sich sein Essen zu erbetteln. Das war das Letzte, woran er dachte, bevor er einschlief. Und es war noch dunkel, als die Glocke schlug. Er stand zusammen mit seinen Zimmergenossen auf. Sie gingen zur Morgenmeditation in die Versammlungshalle, nachdem sie, wie am Vorabend, wieder die Zufluchten rezitiert hatten, sagten die Mönche gemeinsam noch etwas auf, das Jesus nicht verstand, denn es war in einer fremden Sprache. Die Meditation dauerte gut eine Stunde. Dann schlug Singhamati dreimal die Glocke. Die Mönche wollten gerade aufstehen. Da schlug Singhamati erneut die Glocke, womit er eine Ansage ankündigte. Alle lauschten, aber es war nur eine knappe Meldung. Der Mönch Sukapada und der Novize Jesus bittet zu mir. Die beiden, die nebeneinander gesessen hatten, sahen sich fragend an. Dann folgten sie der Aufforderung. Als sie beim Abt angekommen waren, sagte der: Es sieht so aus, als hättet ihr beiden euch schon etwas angefreundet. Ihr seid außerdem in der gleichen Hütte und Gesprächsgruppe, so dass ich annehme, dass ihr das zarte Band der Freundschaft vertiefen werdet. Ich würde dieser Beziehung gern einen formalen Rahmen geben. Wir haben hier die Einrichtung von Kalyanamitata. Das bedeutet schöne, noble Freundschaft. Sie wird üblicherweise zwischen einem erfahrenen Mönch und einem Novizen geschlossen, wenn dies beide wünschen. Normalerweise aber erst nach einigen Wochen, wenn sicher ist, dass der Novize bleibt. Oft auch erst nach der Probezeit des Novizen. Ich denke, in eurem Fall kann ich eine Ausnahme machen und bereits heute, vor der Abendmeditation, die Zeremonie vollziehen. Was haltet ihr davon? Sukapada stimmte dem freudig zu. Jesus war etwas überrascht. Er sagte: Ich sehe euer Vertrauen als große Ehre an, bin allerdings noch nicht ganz vertraut mit der Idee dieser Kalyanamitata. Was bedeutet das genau? Singhamati hat nicht mit Einwendung gerechnet, denn es bedeutet eine besondere Auszeichnung für den jungen Mann. Andererseits konnte er verstehen, dass ein aufgeweckter Novize vorsichtig war, wenn er die Gebräuche nicht kannte und eine etwas unklare Beziehung zu einem Älteren eingehen sollte. Daher erläuterte er: Es hat etwas von einer Lehrer-Schüler-Beziehung, einer Beziehung zwischen zwei Personen auf einem unterschiedlichen Niveau, einer erfahrenen Person und einer, die viele Dinge erst noch lernen muss. Es muss aber auch Zuneigung vorhanden sein, wie zwischen Vater und Sohn. Wir erwarten von Sukapada vor allem Hilfsbereitschaft. Du sollst dich mit allen Fragen, insbesondere denen, die Meditation und den Dharma betreffen, an ihn wenden können. Umgekehrt wird ein gewisses Maß an Demut von dir erwartet. Das bedeutet die Bereitschaft, dich auf die Lehren und meditativen Übungen vertrauensvoll einzulassen. Jesus, der die Verwunderung Singhamatis über seine Frage sehr wohl bemerkt hatte, zeigte sich mit der Antwort zufrieden. Dann habe ich ja sowas wie einen Privatlehrer, an den ich mich immer wenden kann. Das ist genau das, was mir gestern gefehlt hat, als ich hier ankam. Genauso wie er es eben beschreibt, war meine Beziehung zu Nikodemus, als ich in der Gemeinschaft der Essener lebte. Ich freue mich, mit Zuccapada in Kalyana Mittata verbunden zu werden. Sigamati machte körpersprachlich klar, dass für ihn damit die Sache beschlossen war. Alsdann wurde die Kalyana Mittata Zeremonie durchgeführt. Zuccapada und Jesus verbeugten sich zum Schluss vor dem Abt und verließen die Versammlungshalle. Sie setzten sich abseits nieder, um die Sache zu besprechen. Zuccapada machte den ersten Vorschlag. Du weißt, dass die Mönche nach der Mittagsstunde nichts essen dürfen. Auch die Novizen sollten sich daran halten. Ich denke, wir sollten die ersten Tage gemeinsam auf Almosengang gehen, damit du siehst, wie wir das machen und wie die Haushälter das von uns erwarten. Dem konnte Jesus zustimmen, auch wenn ihm etwas anderes noch wichtiger war. Ja, das ist eine gute Idee, Zuccapada, aber es gibt noch etwas, was mir wichtiger ist. Ich bin sehr erfreut, dass wir jetzt in Kalyana Mittata verbunden werden. Denn gestern erschien mir hier alles so förmlich geregelt, nüchtern und kalt. Erst unsere Gesprächsrunde am Abend hat mir Verständnis und Zuneigung vermittelt. Auch die Meditation und die Betrachtung des Atems erscheinen mir noch kalt und distanziert. Ich vermisse dabei so etwas wie emotionale Wärme, wie Herzensgüte. Muss ich denn die Meditation immer so kühl und distanziert anfühlen? Zuccapada schüttelte den Kopf. Nein, keineswegs. Auch beim Atem kannst du freundlich und liebevoll mit dir umgehen. Sei dankbar, dass dir die Natur diese Atemluft zur Verfügung stellt, ohne eine Gegenleistung zu verlangen. Wenn du bemerkst, wie sich deine Bauchdecke beim Atem hebt und senkt, dann geh in die damit verbundene Emotion hinein. Untersuche, ob sich das angenehm, neutral oder unangenehm anfühlt. Beachte auch sonst immer wieder diese drei grundlegenden emotionalen Zustände. Angenehm, neutral oder unangenehm. Jesus nickte, aber er wollte noch mehr. Gibt es auch Meditationen, die ganz auf Emotionen abzielen, die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft festigen? Zuccapada freute sich über diese Frage. Das, was wir jetzt machen, ist genau das, was Kalyana Mittata ausmacht. Du wendest dich mit Fragen bezüglich der Praxis an mich und ich beantworte sie dir. Dann machst du entsprechende Übungen in der Meditation. Diese haben Rückwirkungen auf dein Verhalten. Gelegentlich berichtest du mir über deine Erfolge und Probleme. Dann schauen wir gemeinsam, wie wir an den Problemen arbeiten können und freuen uns gemeinsam über deine Erfolge. Das ist gut, sagte Jesus. Und wie funktioniert so eine Meditation zur Festigung der Freundlichkeit? Ja, genau, antwortete Zuccapada. Jetzt zu deiner konkreten Frage, Jesus. Es gibt eine Gruppe von Meditationen, die wir Brahma-Viharas nennen, also göttliche Weilungen. Die erste Meditation aus dieser Gruppe heißt Metta-Bhavana. Alle diese Worte kommen aus einer Sprache, die der Buddha sprach und die in ganz Bharat Gana-Rajya gesprochen wird, wenn auch in verschiedenen Dialekten. Das Wort Metta bedeutet Freundlichkeit, Zuneigung, Wohlwollen, Liebe, Offenheit, Empathie. Das Wort Bhavana ist abgeleitet von Bhava. Bhava heißt werden oder entstehen. Bhavana heißt dann also die Bedingungen schaffen, dass erst was entstehen kann. Eben dieses Metta, diese Freundlichkeit. Wir üben die Metta-Bhavana in fünf Phasen, wie es der Buddha gelehrt hat. In der ersten Phase übst du Metta, Wohlwollen, Freundlichkeit, Zuneigung für dich selbst. Stell dir etwas vor, wodurch sich dein Herz öffnet, was Freude und Begeisterung über dich selbst aufkommen lässt. So wie bei deiner großen Reise, wenn du freudig eingestellt bist und gesehen hast, wow, ich bin einen Schritt weitergekommen. Dann kommt Freude auf. Dann empfindest du Metta für dich selbst. Wenn das gefestigt ist, vielleicht nach dem fünften Teil einer Stunde oder so, dann stell dir einen guten Freund vor. Stell dir zum Beispiel deine Begegnung mit Nikodemus oder Dimitros vor, von denen du mir gestern erzählt hast. Denke an sie mit der gleichen Offenheit, Freude, Empathie, Liebe, Zuneigung, Metta, wie zuvor für dich selbst. Das klingt gut, das bringt Freude, da kommen Emotionen herauf, das gefällt mir, freute sich Jesus. Sugapada fuhr fort, aber das waren erst die ersten beiden Stufen. Es wird jetzt allmählich ambitionierter. In der dritten Stufe der Meditation wendest du dich mit offenem Herzen, das du in den ersten beiden Stufen aufgebaut hast, einer neutralen Person zu und bemühst dich, ihr mit genauso viel emotionaler Offenheit zu begegnen wie dir selbst und deinem guten Freund zuvor. Das muss nicht gleich beim ersten Versuch funktionieren, aber allmählich bei immer weiterer Übung soll das immer besser werden. Jesus dachte nach, und in der vierten Stufe versuche ich dann meinen Feind zu lieben? Sugapada lächelte, toll, du hast das Prinzip verstanden. Du übst Metta für deinen Feind ein. Vielleicht anfangs nicht für einen ganz schlimmen Feind, sondern einfach für einen, den du nicht magst. Ganz wichtig ist es, diese Person nicht mit deinen Augen, aus deinem Blickwinkel und mit deinen Bewertungen und Vorurteilen zu sehen, sondern sie mit ihren eigenen Augen zu betrachten. Als einen verletzlichen und verletzten Mensch. Als einen, der, wie du auch, nach Glück strebt. Jesus überlegte, jetzt bin ich aber neugierig, was in der fünften Stufe noch kommen kann. Und Sugapada verriet ihm auch dies. Du beginnst in der fünften Stufe damit, dass du dir noch einmal diese vier Personen vergegenwärtigst. Du kannst sie dir vorstellen, wie sie hier auf der Wiese gemeinsam sitzen. Du, dein Freund, die neutrale Person und dein Feind. Du aber begegnest allen mit der gleichen emotionalen Offenheit und Zuneigung. Dann nimmst du allmählich noch mehr Leute in diese Meditation hinein. Die anderen hier im Kloster. Dann alle hier in Purashapura. Dann die übrigen in Gandhara. Schließlich die auf der ganzen Welt. Vergiss auch nicht, dein Metta an alle Tiere zu senden. Pferde, Ziegen, Löwen, Ameisen, Spinnen, an alle. Aber vergiss auch nicht die körperlosen Wesen, die Geister, die Dämonen, die Engel, die Götter und was es sonst noch geben mag. Mögen alle fühlenden Wesen glücklich sein. In unserer Sprache Pali, Sabbe Sattva Sukhi Hontu. Jesus sah seinen Freund mit leuchtenden Augen an. Das klingt fantastisch. Genau das wird meine Hauptmeditationspraxis sein. Ich will dahin zu sagen, ich liebe meine Feinde. Dann setzten sich beide in Meditationshaltung und übten die Metta Bhavana. Danach berichtete Jesus seinem Freund von seiner Meditation, auch von seinen Schwierigkeiten und Hindernissen. Sugapada gab ihm Tipps für seine nächsten Versuche mit der Bhavana. Dann sagte er, so, jetzt ist es aber Zeit, nach Purushapura zu gehen, sonst bekommen wir heute nichts mehr zu essen. Das ließ sich Jesus, der schon am Tag zuvor keine Nahrung zu sich genommen hatte, nicht zweimal sagen. Sie holten die Bettelschalen und marschierten in die Stadt. Dort bedeutete Sukkapada Jesus, er solle sich einfach zurückhalten und an Hauseingängen einen halben Schritt hinter ihm bleiben, um so aus seinem Verhalten zu lernen, wie er es zu machen hatte. Nach einigen Tagen könne er dann allein auf Almosengang gehen, wenn er das wünsche. Jesus war erstaunt, wie zurückhaltend sich Sukkapada verhielt. Er stellte sich an einen Hauseingang, hielt demütig seinen Blick gesenkt und wartete, ob die Hausfrau, die an der Kochstelle eine Art Eintopf zubereitete, von ihm Notiz nahm. Als sie ihn sah, aber keine Anstalten machte, ihm etwas abzugeben, ging er einfach weiter zum nächsten Haus. Auch hier köchelte etwas auf kleiner Flamme vor sich hin. Jedoch blickte die Hausfrau sofort zu Sukkapada und lächelte ihn an. Dieser aber hielt den Blick weiter gesenkt. »Ihr habt heute auch einen Novizen dabei, Ehrwürdiger. Wie heißt du denn?« wandte sie sich an Jesus. Der sagte seinen Namen, dann senkte auch er seinen Blick. Die Frau gab jedem eine Tasse von Eintopf in seine Mittelschale. »Danke«, sagte Jesus. »Schönen Tag noch«, sagte die Frau, als sie sich zum Weitergehen anschickten. Sukkapada erwiderte den Gruß, Jesus ebenso. »War das jetzt in Ordnung?«, fragte Jesus seinen Kalyanamitter. »Das war schon ziemlich gut«, erwiderte der. »Aber, ja, vor allem, dass du dich zurückgehalten hast. Du hättest dich aber nicht bedanken sollen, denn das macht den Eindruck, sie hätte dir etwas Gutes getan. Du würdest gewissermaßen in ihrer Schuld stehen. Das ist aber nicht so. Es ist in Wirklichkeit so, dass sie sich selbst durch die Gabe an dich gutes Karma gemacht hat. Daher wäre es allenfalls angemessen gewesen, wenn sie sich bedankt hätte, dass du ihr dazu die Gelegenheit gegeben hast. Dass du ihre Frage nach deinem Namen nur kurz geantwortet und das nicht als Gelegenheit zum Gespräch genommen hast, das war gut so. Denn mit Frauen sprechen wir nur das Allernötigste. Alles andere könnte als Signal gewertet werden, mit ihr oder ihrer Familie in Kontakt zu kommen. Es kommt übrigens vor, dass Eltern versuchen, einen Novizen als Heiratskandidaten für ihre Tochter zu bekommen. Vor allem dann, wenn das Mädchen nicht mehr unbescholten ist und sonst keinen ehrbaren Mann bekäme. Manche Novizen finden nämlich das Leben im Kloster nicht attraktiv. Es scheint ihnen erstrebenswert, ins häusliche Leben zurückzukehren und sich an geschlechtlichen Freuden zu ergötzen. Im Übrigen habe ich auch bemerkt, dass du deinen Blick nicht die ganze Zeit gesenkt hieltest. Du mindestens zweimal hattest du Augenkontakt mit der Frau. Jesus dachte nach, dann sagte er, das mit dem Augenkontakt stimmt. Ich sehe die Menschen, mit denen ich zu tun habe, gern an, um aus ihren Verhaltensweisen und Reaktionen zu verstehen, was in ihnen vorgeht. Das halte ich auch für gut und richtig so. Aber ich werde künftig darauf achten, das bei Frauen anders zu machen, wie es sich für Mönchen und Novizen geziemt. Jesus hatte die feste Absicht, so zu verhalten, solange er im Kloster lebte. Er hatte allerdings keineswegs die Absicht, ordiniert zu werden und sein rechtliches Leben im Kloster zu verbringen. Er wollte hier spirituell lernen und dann alles, was ihm gut und richtig erschien, in Palästina zu verbreiten. Das Vermeiden von Augenkontakt mit Frauen gehörte allerdings nicht dazu. In der Art, wie eben beschrieben, sammelten sie ihre Mahlzeit an diesem Tag und drei weiteren Tagen gemeinsam. Dann war Sukkapada der Meinung, Jesus sei jetzt soweit, dies allein zu tun. Also gingen die beiden danach meist allein auf Almosengang. An diesem ersten Tag jedoch nahmen sie ihre Mahlzeit am Rande der Stadt ein. Dort, wo es saftige Wiesen mit Mangobäumen gab. Sie aßen schweigend, denn Sukkapada hatte Jesus darüber aufgeklärt, sich immer auf eine Handlung zu konzentrieren. Wenn wir miteinander sprechen, dann sprechen wir miteinander. Wenn wir essen, dann reden wir nicht. Wir denken dann an nichts anderes als an unser Essen, an die Art, wie wir essen, und sind dabei dankbar für die Gaben, die wir aufgrund vieler Bedingungen erhalten haben. Weil die Hausfrau sie uns gab, weil Menschen diese Dinge geerntet haben, weil Pflanzen sie produziert haben, weil der Boden, also das Erdelement, sie hervorgebracht hat, weil sie dank des Regens, des Wasserelementes, wachsen konnten und weil die Sonne, das Hitzeelement, sie wachsen ließ und ihre Blätter die Luft, das Windelement, mit nötigen Stoffen versorgte. Wir machen immer nur eine Sache, die aber mit ganzem Herzen und mit klarem Verstand. Nach dem Essen gingen sie zurück ins Kloster. Es gab eine Mittagspause, in welcher Jesus seinem Kalyanamitta Fragen stellte und dieser sie beantwortete. Dann ertönte die Nachmittagsglocke. Zeit für das Rezitieren der Reden des Buddha, erläuterte Suggapada. Das war etwas, was Jesus noch nicht kannte, was aber in diesem Kloster zum Tagesablauf der Mönche gehörte. Sie gingen in die Versammlungshalle. Dort hielt einer der Theras, also der alten Mönche, einen Vortrag. Er rezitierte eine Lehrrede des Buddha wörtlich. Nachdem er diese vorgetragen hatte, konnten Fragen zum Textverständnis gestellt werden. Zum Gedankenaustausch darüber waren die Gesprächsgruppen am Abend gedacht. Aber es gab natürlich auch informelle Zusammenkünfte von Mönchen, in denen Inhalte dieser Lehrreden miteinander besprochen und so vertieft wurden. Nachdem Verständnisfragen geklärt waren, wiederholte der Mönch die Lehrrede Satz für Satz. Nach jedem Satz wiederholten die Mönche und Novizen ihn im Chor. Zu Jesu Zeiten wurde dieser Text erstmals im Pali-Kanon, also in der Schriftsprache Pali, in Sri Lanka fixiert. Etwa zur gleichen Zeit wurde auch in Gandhara und in Nordindien begonnen, diese Lehrreden auf Sanskrit aufzuschreiben. In dem Kloster, in dem Jesus war, folgte man, wie in den meisten Klöstern damals, noch dem Weg der mündlichen Überlieferung. Auf diese Weise lernte Jesus einen Teil der Lehrreden des Buddha. Zahlreiche Zitate daraus brachte er später mit nach Palästina und einige Gleichnisse über den Buddha. Manche davon finden sich auch in den Evangelien wieder. Doch davon später mehr. Eines jedoch haben wir schon kennengelernt, die Feindesliebe. Sie stammt aus der Metta-Bhavana, die im Widerspruch zum Alten Testament, dem jüdischen Tanach, steht. Leider ist im Evangelium kein Bericht erhalten, ob und wie Jesus seine Jünger dazu angehalten hat, das einzuüben. Ob er beispielsweise Workshops oder Meditationsretreats zur Metta-Bhavana abgehalten hat. Ja, leider wurden die Evangelien nicht von seinen Jüngern verfasst, sondern von Leuten, die ihn nicht mehr erlebt haben und nur vom Hörensagen kannten, was sie weitergaben. Die Sache mit den Vorträgen, die damals gehalten und gemeinsam rezitiert wurden, hatten jedoch den Nachteil, dass sie in einer Sprache gehalten wurde, die Jesus nicht verstand. Der Buddha sprach Magadhi und Kosambi, zwei indoarische Dialekte, die seinerzeit in der Region in Nordostindien gesprochen wurden, in der er lebte. Aus diesen und anderen Dialekten entstand später das Prakrit, die Sprache, die in verschiedenen Dialekten ab etwa 500 unserer Zeitrechnung gesprochen wurden. Man kann also davon ausgehen, dass die Reden damals entweder in Magadhi gehalten wurden oder in einer Form des Magadhi-Prakrits. Jesus sprach dies damals nicht und verstand es auch nicht. Er lernte allmählich diesen indoarischen Dialekt, konnte aber aus den Lehrreden damals noch nicht allzu viel Nutzen ziehen. Etwas, was ihn dazu brachte, sich in diesem Kloster nicht wirklich heimisch zu fühlen. Dennoch praktizierte Jesus, wie es von ihm erwartet wurde. Seine Meditation verbesserte sich allmählich. Er konnte sich wirklich lange konzentrieren. Es gelang ihm auch, das erste Dhyana, die erste meditative Vertiefung, zu erreichen. Er machte seinen allmählichen Almosengang. Von den Lehrreden verstand er allerdings so gut wie nichts. Erst aus den Gesprächen mit den anderen drei Mönchen seiner Gesprächsrunde konnte er etwas Nutzen sehen. Die abendlichen Vorträge waren aber häufig eine Bereicherung. Manche beschäftigten sich allerdings mehr mit der Etikette, also wie sich der Mönch bei verschiedenen Anlässen zu verhalten habe. Es ist noch immer nicht ganz das, was ich gesucht habe, sagte er sich, und überlegte, ob er weiterziehen oder noch hier bleiben sollte, um diesen indoarischen Dialekt, das Frühprakrit oder Vorprakrit, wie es damals gesprochen wurde, zu erlernen. Denn sowohl in den Lehrreden als auch in Bharat Ganarachiya wurde dieses Frühprakrit gesprochen. In den nächsten Wochen ließ er sich auch die anderen Meditations aus der Gruppe der Brahma-Viharas, der göttlichen Weilungen, erklären. Alle folgten dem gleichen Muster, dass man sich selbst sowie zu jeweils einer als angenehm, als neutral und als unangenehm empfundenen Person gegenüber entwickeln sollte. Anschließend wurde das Ganze auf alle fühlenden Mesen ausgedehnt. Während es aber bei der Metta-Bhavana um die Emotion der Freundlichkeit, um Wohlwollen, Liebe und Empathie ging, war die grundlegende Emotion in der Mudita-Bhavana neidlose Mitfreude mit einer glücklichen Person. Und in der Karuna-Bhavana war es Mitgefühl. Beides war nur logisch und konsequent. Jesus übte alle drei Brahma-Viharas gern und erfolgreich ein. Die vierte Brahma-Vihara allerdings leuchtete ihm nicht ein. Er empfand massiven inneren Widerstand dagegen. Diese vierte Brahma-Vihara, diese vierte göttliche Weilung, hieß Upekkha-Bhavana. Und in dieser Übung ging es darum, Gleichmut gegenüber den vier in den Brahma-Viharas üblichen Personen und hinterher gegenüber allen fühlenden Wesen zu empfinden. Sugapada hatte ausgerechnet diese Brahma-Vihara als Königsdisziplin aller göttlichen Weilungen genannt. Und ausgerechnet hiergegen sperrte sich sein Schützling. Nein, Jesus, erklärte Sukapada ihm, Gleichmut ist nicht Gleichgültigkeit. Gleichmut ist getragen von Liebe, Mitfreude und Mitgefühl von allen dreien. Vor allem das Wohlwollen ist dabei immer mit vorhanden. Mit diesem von Liebe, Freundlichkeit getragenen Empfinden solltest du in der Meditation den anderen Wesen begegnen. Sowohl denen, die du als angenehm empfindest, als auch den neutralen und den schwierigen Personen. Dann ist der Feind eben kein Feind mehr, sondern eine schwierige Person, die dein Mitgefühl braucht. Ziel ist es, allen Personen mit dem gleichen Wohlwollen zu begegnen. Da konnte Jesus nicht mitgehen. Er sagte, wenn ein Schakal oder ein Wolf in eine Gruppe Ziegen eindringt und sie grausam in Mordlust reißt, sogar kleine Zicklein, dann kann ich nicht Schakal und Wolf mit dem gleichen Empfinden begegnen wie den Ziegen oder dem Zicklein. Wenn eine dreiste Räuberbande einen einsamen Bauernhof überfällt, den Bauern ermordet, seine Frau erst vergewaltigt, dann umbringt und die Kinder in die Sklaverei verkauft, dann kann ich nicht die Räuber mit dem gleichen von Wohlwollen getragenen Gleichmut betrachten, wie die, denen Gewalt angetan wurde. Mein Herz wird immer auf Seiten der Armen und Unterdrückten sein und nicht auf Seiten der Ausbeuter und Mörder. Sogar Pada schüttelte den Kopf. Nein, Jesus, gerade darum ist es wichtig, diese Brahma-Viharas zu üben. Du musst wegkommen vom Freund-Feind-Denken. Der moralisch falsch Handelnde ist Gefangener seiner Gier, seines Hasses, seiner Verblendung. Der Verblendung, die Dinge so zu sehen, wie er glaubt und nicht wie sie sind. Der gleiche Hass, die gleiche Gier, die gleiche Verblendung wie in dieser Person ist auch in dir, Jesus, und in mir, wenn auch in unterschiedlichem Maße. Das liegt daran, dass wir in unterschiedlichem Maße geübt haben, diese Fehlhaltungen zu überwinden. Der Räuber vermutlich kaum jemals, du schon öfter. Ich selbst habe inzwischen kein Problem mehr mit dem Gleichmut. Wenn auch du diese Königsdisziplin gemeistert hast, wird das Leben auch für dich einfacher. Dann hast du keine Feinde mehr. Jedenfalls niemanden, den du als Feind empfindest. Machst du diese Übung nicht, dann wirst du früher oder später Probleme haben. Mein Herz wird immer auf Seiten der Armen und Unterdrückten stehen, antwortete Jesus trotzig. Ja, Jesus, das darf es. Aber lerne auch die anderen zu verstehen, die, deren Handlungen du ablehnst. Denn auch diese Personen haben das Üble nicht von ungefähr. Es ist in Abhängigkeit von Bedingungen dazugekommen. Das nennt man Paticca Samuppada, bedingtes Entstehen. Arbeite daher an den Bedingungen, die dazu geführt haben, dass diese Übel handeln. Der Ermordete ist das Opfer einer Tat, aber auch der Mörder ist der Opfer von Umständen, die ihn auf diesen Weg geführt haben. Er ist Opfer von spiritueller Unwissenheit. Und diese spirituelle Unwissenheit, die gilt es zu bekämpfen. Ich werde sehen, was ich in dieser Hinsicht tun kann, sagte Jesus, der einerseits anerkannte, dass Sukapadas Argumentation durchaus logisch war, andererseits aber noch immer erhebliche Widerstände hatte. Jesus übte auch nicht wirklich, dies zu überwinden. Die Sache mit der Upeka Bhavana unterließ er erstmal ganz. Leider. Das führte natürlich dann später zu Problemen. Einstweilen ging das Leben im Kloster seinen Gang. Es war Frühling, als es zum Eklat kam. Jesus war in die Stadt gegangen, aber es war noch zu früh für den Almosengang. Da Markttag war, ging er zum Markt. Er hatte nicht die Absicht, etwas zu kaufen, wie auch. Mönchen ist es verboten, Geld zu besitzen. Natürlich hatten die Novizen auch kein Geld. Das Erste, was er auf dem Markt sah, war eine Gruppe von Menschen, die Handfesseln trugen, mit der sie an je zwei anderen gefesselt waren. An einen, der vor ihnen ging, und einen dahinter. Es waren meist Männer, aber auch einzelne Frauen und Kinder. Offensichtlich war dieser Teil des Marktes der Sklavenmarkt. Der Sklavenhändler pries seine Waren an, manche potenziellen Kunden betrachteten sie genauer. Ein recht dicker alter Marktbesucher, der seiner Kleidung nach ein wohlhabender Mann war, interessierte sich vor allem für eine vollbusige Sklavin. »Das ist doch keine Unberührbare, oder?« fragte er den Sklavenhändler. Jesus merkte, wie in ihm eine unbändige Wut aufstieg. geistesgegenwärtig, entschloss er sich sofort, von diesem Teil des Marktes zu verschwinden. Er ging dorthin, wo Bauern ihre Produkte anboten. Frische Eier, rief einer, frische schlachtreife Hühner, aber auch solche, die ihr noch zum Eierlegen halten könnt. Eine Hausfrau näherte sich. Ich nehme 3 Stück von den Hühnern, sagte sie zu dem Händler. Der fing 3 Hühner aus dem Käfig, aus seinem Karren, schnappte sie, band ihre Füße zusammen und hielt sie der Frau entgegen. Die Hühner hingen an dem Strick mit dem Kopf nach unten und waren in großer Panik. Du tust ihnen weh und versetzt ihnen große Angst. Du solltest alle Wesen respektieren, auch ein Huhn. Es fühlt wie du den Schmerz. Diese Maßregelung kam von Jesus. Der Bauer sah ihn an. Ach, da ist ja wieder so ein Butterknaben mit gelber Robe, so ein nichtsnutziger Kerl, der noch nie gearbeitet hat. Und du, Nichtsnutz, willst mir, einem hartarmen Bauern, erzählen, wie ich handeln soll? Weißt du, darauf scheiße ich, rief er. Er war an diesem Tag sowieso schon voller Wut und Zorn. Er wollte den vorlauten Novizen zeigen, wer auf seinem Bauernhof der Herr war. Schau an, du Nichtsnutz, was ich mit meinem Besitz machen kann, wenn ich will, sprach, nahm ein Huhn aus dem Käfig und brach dem entsetzten Tier mutwillig einen Flügel. Das kann ich machen, wenn ich will. Ich kann es jetzt zwar nur noch zum Schlachten verwenden, aber was soll's? Na, Jüngelchen, was sagst du jetzt? Schrie der Streitlustige. Jesus bekam vor Wut und Zorn einen roten Kopf. Er bemerkte, wie der Zorn, der in einem Sklavenmarkt aufgestiegen war, noch verstärkt worden war durch diesen widerlichen Kerl. Jesus streckte seine Hand aus und deutete auf ihn. Wahrlich, ich sage dir, du hast dir schlechtes Karma gemacht. Ich verfluche dich, Widerwärtiger. Du wirst es noch in diesem Leben so erleben, wie du es dem Huhn angetan hast. Du wirst zur Strafe 10-mal in einer Hölle wiedergeboren. Das aber schien den Angesprochenen noch wütender zu machen. Er sprang auf Jesus zu und boxte ihm mit der Faust ins Gesicht, so dass er stürzte. Dann trat er noch 2-3 Mal auf den am Boden liegenden ein. Anschließend spuckte er auf ihn, während Jesus sich kriechend durch die Menge der Schaulustigen in Sicherheit brachte. Hinter einem Stall versteckte er sich. Sein rechtes Auge begann zu schwellen, eine Lippe war aufgeplatzt. An diesem Tag ging er nicht auf Almosengang. Er saß nur hinter dem Stall und bedauerte sich selbst und die Situation, in der er sich gebracht hatte. Hätte er geschwiegen, so musste er feststellen, hätte der Grobschlächtige dem Huhn nicht den Flügel gebrochen und auch ihn, Jesus, nicht verdroschen. Er tröstete sich etwas damit, dass der Übeltäter zur Hölle fahren würde. Erst am Nachmittag ging er zurück zum Kloster. Am Eingang saß Sugapada. Er hatte offensichtlich auf ihn gewartet. Demnach musste sich die Neuigkeit schon bis hierher herumgesprochen haben. Was hast du dir dabei nur gedacht? Allzu gut kannst du in der Metta-Bhavana die Feindesliebe nicht geübt haben. Die Weigerung, den Gleichmut zu üben, war wohl auch keine allzu gute Idee, maßregelte ihn Sugapada. Jesus sah seinen Freund entsetzt an. Aber ich bin doch das Opfer, ich und das Huhn. Ach, sagte Sugapada, und der Bauer war kein Opfer? Ist nicht vor 2 Monaten sein einziger Sohn, der den Hof übernehmen sollte, von einem Tiger getötet worden? Ist nicht seine Frau, trotz seiner Pflege, vor 2 Wochen von einer Seuche hingerafft worden? Muss er jetzt allein den Hof versorgen, wo seine 2 kleinen Mädchen erst 2 und 4 Jahre alt sind und seine ältere Tochter geistig behindert ist? Diesen Mann verfluchst du, drohst ihm für dieses Leben mit weiterem Unglück und mit 10-maliger Wiedergeburt in der Hölle? Bringst ihn zur völligen Verzweiflung? Ja, hast du denn gar kein Herz, Jesus? Jesus, der auf Verständnis gehofft hatte, war wie vor den Kopf geschlagen. War er selbst etwa der noch schlimmere Täter? Er sah sich plötzlich als verblendeten Übeltäter entlarvt. Das ist dem armen Mann tatsächlich alles jüngst widerfahren, fragte er. Sogar Pada sah ihn eindringlich an. Ein, zwei Minuten lang, die Jesus wie eine Ewigkeit vorkam. Dann deutete sogar Pada auf ihn. Und du? Weißt du, dass es nicht so war? Oder hast du einfach aus Unkenntnis der Umstände unüberlegt, Hass erfüllt und Harmonie zerstörend gehandelt? Jesus wurde jetzt schlagartig klar, dass er selbst einen Teil der Schuld am Geschehen hatte. Er blickte zu Boden. Es tut mir leid, ich möchte nie wieder so handeln, nie wieder so reden. Sogar Pada sah ihn traurig an. Ja, Jesus, ich glaube dir, dass du das willst, aber dafür musst du an dir arbeiten, die Brahma-Viharas üben. Jesus, du musst unbedingt deinen Jähzorn in den Griff bekommen, du musst ihn besiegen. Diesmal hast du nur Schläge abbekommen. Das kann noch viel übler enden. Die beiden gingen ins Kloster. Dann sagte Sugapada das, was er bislang noch nicht gewagt hatte. Jesus, du sollst dich umgehend bei Singamadhi melden. Tut mir leid. Das war es, was Jesus am meisten gefürchtet hatte. Er machte sich umgehend auf den Weg dorthin. Fast 2 Stunden musste er vor Singamadhis Tür warten, bis er endlich hereingelassen wurde. Jesus trat ein. Er sah aus wie ein Häufchen Elend, das vor seinen Richter tritt. Eine Weile schwiegen beide. Dann sagt Jesus: Ich habe aus Unwissenheit und Wut falsch gehandelt, aber... Nichts aber, fuhr der Abt dazwischen. Das vor diesem dummen Wörtchen aber war in Ordnung. Ein aber ist uninteressant, es ist irrelevant. Natürlich gibt es für alle Handlungen Gründe. Das ist schließlich das Gesetz von Paticca-Samuppada. Dein Verhalten hatte ebenso Gründe wie seins. Aber er ist einfacher Bauer, ein Weltling. Du aber, du wähnst dich auf dem Pfad des Buddha. Du hast ihn mit Worten angegriffen, er dich mit Taten. Er hat so gehandelt, wie es in seiner Welt üblich ist. Aber du, Jesus, hast nicht so gehandelt, wie es bei denen, die dem Pfad Buddhas folgen, üblich ist, indem du so geredet hast. Wir reden erstens wahrheitsgemäß. Du aber hast von Karma gesprochen, ohne das Karma-Gesetz richtig verstanden zu haben. Daher war deine Rede nicht wahrheitsgemäß. Wir reden zweitens freundlich. Dass deine Rede nicht freundlich war, weißt du selbst. Wir reden drittens zweckdienlich. Der Zweck deiner Rede sollte Gewaltvermeidung sein. Deine Provokation hat aber sowohl zu mehr Gewalt gegenüber dem Huhn geführt, als auch gegenüber dir. Das war kontraproduktiv. Unser 4. Redevorsatz ist, dass wir harmoniestiftend reden. Deine Rede aber war alles andere als harmoniestiftend. Und schließlich gibt es den 5. Redevorsatz. Unsere Rede sollte zur rechten Zeit sein. Einen müden Mann vor einem großen Publikum dazu zu bringen, seine Haltung als falsch einzusehen, war absolut der falsche Zeitpunkt. Jesus, wir haben 5 Redevorsätze. Du hast in einer Minute alle 5 gebrochen. Jesus war zerknirscht.
Alles, was ihr sagt, ist richtig. Ich habe kläglich versagt. Ich bitte untertänigst um Vergebung. Singamadi sagt in sein an mit Bedauern, aber auch mit Herzen. Jesus, das ist keine Frage, ob ich dir vergebe oder nicht. Du, Jesus, hast dir heute schlechtes Karma gemacht. Es ist an dir, dein Verhalten zu ändern, an deinem Jähzorn zu arbeiten, die Brahma-Viharas zu üben. Das geht nicht von heute auf morgen. Dafür brauchst du viele Jahre Zeit und regelmäßige Übungen. Das ist das, was du tun musst. Aber auch ich muss etwas tun. Es geht darum, Schaden vom Kloster, das ich leide, abzuwenden. Dein Verhalten und die Prügelei ist heute Stadtgespräch. Das wird Wirkungen haben. Wir können uns nicht erlauben, dass es heißt, unsere Novizen beschimpfen die Leute. Daher bist du ab sofort kein Novize mehr. Gib deine Robe und die Bettelschale ab. Du wirst noch heute unser Kloster verlassen. Das war schlimmer, als Jesus erwartet hatte. Er war vollkommen ernüchtert. Tränen stiegen ihm in die Augen, als er sich verbeugte. Dann wandte er sich zum Gehen. Übrigens, Jesus, dieser wandte sich nochmal um. Jesus, ich bin beeindruckt von deinem Eifer im Studium und allem, was du bisher im Kloster tust. Ich bin überzeugt, du kannst in diesem Leben fast alles erreichen, bis hin zur Heiligkeit. Also sieh zu, dass du deinen Jähzorn in den Griff bekommst. Intellektuell hast du den Hass hinter dir gelassen. Aber er steckt noch tief in dir drin. Einige Übungen hast du hier erlernt. Nutze sie. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Lebensweg. Vor allem spirituellen Erfolg. Jesus bedankte sich artig. Dann gab er seine Robe und seine Bettelschale ab und verabschiedete sich schwermütig von seinen Freunden im Kloster. Nur kurz überlegte er, ob er ins Kloster der Sarvastivadins hier am Ort gehen sollte. Doch das verwarf er gleich wieder. Auch dort würde man von dem ungeschickten Handeln eines Novizen wissen. Es war das Beste, dorthin zu gehen, wo ihn keiner kannte. Es war das erste Mal seit dem Beginn seiner großen Reise, dass er ziemlich ratlos war, wie es weitergehen solle. Er wusste, dass er Bharat Ganarachia erreichen würde, wenn er weiter nach Osten ging, aber auch wenn er sich nach Süden wandte. Bharat Ganarachia war ein riesiger Kulturraum, vergleichbar mit dem Römischen Reich. So setzte er sich am Abend hinter einen Stall nieder und dachte nach. Vor allem musste er diese indoarische Sprache besser lernen, dieses Frühprakrit, bevor er wieder in ein Kloster ging. Alle Lehrreden wurden in dieser Sprache oder in einem ihrer zahlreichen Dialekte gehalten. Auch die Inder sprachen so. An diesem Abend machte er einen Plan. Dann konnte er beruhigt einschlafen. Er wusste jetzt, wie er es anstellen sollte. Außerdem, so war ihm klar, musste er seinen Jähzorn, oder wie er es damals Divananda seinen heiligen Zorn, besser in den Griff bekommen. Der hat ihm schon als Kind Probleme bereitet. Und nun wieder. Das ist das Ende dieses Kapitels.